Diese Hundefragestunde wird präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt probieren und mit dem Code Hundestunde 15% auf alle Insektprodukte auf dogslove.com sparen. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Kundin einlösbar.
Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätt.
So, bei mir laufen die Turbinen.
Wir laufen auch.
Wir, Conny, was heißt denn hier wir laufen? Meine Augen sehen jemanden, den ich ja immer gerne sehe, und zwar die liebe Ellen. Hallo Ellen.
Hallo. Ja, ich sehe dich auch immer so gerne.
Du musst entweder näher ans Mikro.
Ist noch früh.
Ich höre dich sonst nicht so gut, Ellen.
Nee, ich bin einfach nur heute noch mal nicht so laut.
Ach so.
Ist noch früh.
Ist noch früh, ja. Obwohl wir eine Stunde später aufnehmen als sonst.
Ja, ist ja gut, ist ja gut.
Ja, Ellen hat mich in Frankreich besucht und deswegen heute große, das Wort nicht Abstinenz, sondern Audienz.
Also, ach so, ich wusste gar nicht, was das
ist. Audienz in der Hundefragestunde.
Ich wusste nicht, das Gegenteil von Abstinenz Audienz ist, das speichere ich mir sofort ab. Wusste ich noch gar nicht.
Ja, genau, und Abstinenz kenne ich auch so gar nicht.
Unbedingt aufschreiben.
Ja, ist hiermit neu definiert. Ja, Frankreich, schön, immer noch. Du ja immer noch.
Ja. Ach ja, wir waren ja schon letzte Woche hier, stimmt.
Wir waren schon letzte Woche hier. Und Ellen ist dazugekommen.
Ja, die anderen müssen arbeiten, genau.
Wie war die Anreise, Ellen? Ellen, wie war die Anreise?
Ach, sehr einfach. In den Flieger hier rüber. Ja. Und die Conny hat mich dann abgeholt. Und zwar hat sie mich wirklich am Flughafen empfangen. Direkt drinnen, wenn man rauskommt, und hat jetzt kein Schild hochgehalten. Aber da war ich schon sehr überrascht.
Okay. Hast du sie erkannt?
Das war schön.
Mhm. Okay. Hatte kein Baguette in der Hand.
Nee, aber
also dachtest, oh, ist da Einheimische.
Nein. Aber sie spricht ja sehr gut Französisch, deswegen fühle ich mich hier so ein bisschen gelähmt.
Vielleicht hören wir, kann ich das ja mal demnächst hören. Ich kann mir das schwer vorstellen, wie du Französisch sprichst, aber ich vielleicht höre ich das ja mal demnächst.
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Wir können doch auf der Tour zum Beispiel einen Teil können wir ja auf Französisch machen.
Auf jeden Fall.
Ach, das finde ich auch gut.
Ja, oder?
Gut.
Apropos Ellen, sprichst du Französisch? Also,
nein.
Okay, gar nicht. Überhaupt?
Nee.
Nicht mal in der Schule gehabt, also so peripher.
Nein, Latein. Richtig schlau. Ja.
Sehr gut, wie ich auch. Hast du auch das große Latinum?
Nein.
Das Kleine.
Naja, das halbe Kleine.
Alles richtig gemacht. Sehr gut. Naja, aber heute soll es ja nicht um Französisch gehen.
Ja, also sollen wir einfach loslegen?
Einfach loslegen? Mhm. Du glaubst doch nicht, dass wir einfach loslegen können, denn wir müssen ja vorher immer...
Dieses Rumgeplänkel, ne? Das, was
wir müssen das Rumgeplänkel machen. So einige nennen das abwertend Rumgeplänkel. Und zwar, Conny, in unserer Notizen-App. Mhm. Letztes Mal hatte ich das schon angesprochen. Ich hatte aber nicht irgendwie das Gefühl, dass wir es besprochen hatten. Hier steht Danieli-Bescheinigung Hundehotels.
Ja.
Was soll mir das sagen?
Wir haben ja schon mal besprochen, dass das, also wenn ich mir Notizen mache, dass die so einen Code haben, dass sie eben unverständlich sein sollen und deswegen eigentlich auch hier nicht vorgelesen werden sollten.
Ach, war das jetzt intern?
Aber es war intern.
Nee, aber sonst, wenn das intern ist, schreibst du davor, für uns intern, Doppelpunkt. Und hier stand das nicht.
Es ist eigentlich jede Notiz hier intern nur für mich als Reminder, okay?
Aber Reminder, du musst dem Marc wirklich für jeden kleinen Pups schreiben, was damit zu tun.
Nein, aber ich kann ja, weil wir jetzt hier in großer Runde sind, ich kann das ja ganz kurz erklären, was meine Idee dahinter war. Also ich habe ja eine tolle Einladung bekommen für meinen Zwischenstopp in Venedig von einem Hotel. Und zwar das Hotel Danieli, das also wirklich in bester Lage in Venedig liegt. Und ich verrate jetzt mal ganz kurz, was die Hundegebühr dort ist. Oder möchtest du raten, Marc, wie viel das kostet, einen Hund dahin mitzubringen?
Das ist jetzt schon, was war das? Venedig, das war Italien.
Ja,
richtig, also pro Nacht.
Was eine Hundeübernachtung kostet.
Nein, nicht pro Nacht, generell. Also es ist, die haben eine Pauschale. Mhm, egal, ob du eine Woche bleibst oder eine Nacht.
Ich sag mal 100 Euro.
Jo, 350 Euro.
Das geht ja noch.
Das geht ja noch. Und dann habe ich mit der sehr netten Marketingleiterin da gesprochen am nächsten Tag. Und die hat mir erklärt, sie machen das deswegen, weil sie einfach das Zimmer immer komplett grundreinigen müssen. Das ist quasi, du kannst quasi das Zimmer komplett versauen mit deinem Hund, weil es wird immer wirklich komplett gereinigt und das ist das, was es kostet. Und dann haben sich halt wohl schon Gäste mit Hund beschwert und gesagt, sie finden, dann sollten sie es halt gleich verbieten. Und ich muss echt sagen, also jetzt Hand aufs Herz, ne, wenn ich jetzt Hotelier wäre, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde, weil wir wissen ja einfach, wie manche auch mit ihren Hunden sind und wie, keine Ahnung, wie die Autos aussehen und so. Na, ist ja was anderes, ist ja das eigene Ding. Aber
also warum guckst du mich jetzt?
Ja. Und nein, aber ich finde halt, also es gibt ja einfach Menschen, die da in gewisser Weise einfach, man muss es ja sagen, wie es ist, respektlos sind auch. Ne? Also ich finde, das gehört dazu, dass man zumindest ein Handtuch mitbringt oder von mir aus ein Handtuch, von mir aus auch im Hotel verlangt, dass wenn der Hund da durchgesaut ist, dass er dann auch nicht ins Bett springt. So, ich meine, gut, das ist egal, weil die sowieso ja sehr, sehr heiß gewaschen werden und so. Aber trotzdem, finde ich, gehört es halt ja zum Anstand dazu, dass man da, also das Zimmer halbwegs ordentlich verlässt. Und ja, es gibt auch viele Kinder, die Zimmer versauen. Und es gibt auch viele normale, einfach erwachsene Menschen, die Zimmer versauen. Aber es gehört für mich alles dazu. Und jetzt war halt meine Überlegung, ob wir nicht quasi so eine Art Zertifikat überlegen sollen, wo man wirklich sagen kann, das ist ein reisezertifizierter Hund. Und das ist ja so, dass wir ja Leute kennen, wo wir ja jedem sagen würden, dieser Hund und diese Leute, die sind verantwortungsbewusst, der Hund von mir aus auch hart nicht so viel, ist aber auch egal, auch wenn er viel hart, aber das sind halt Menschen, die da einfach verantwortungsvoll umgehen damit. Wie findet ihr das?
Ist ja wie bei eBay, ne? Ich meine, jeder Verkäufer wird ja auch im Prinzip bewertet oder.
Oder bei Airbnb oder bei.
Ja, Mitfahrgelegenheit, Uber. Ja, klar, super.
Gute Idee erstmal, dass die Hotels auch die Kunden bewerten können. Ganz neue Option. Finde ich total super. Ist ein 3-Sterne-Kunde, 5 Sterne. Das fände ich super, dass andere Hotels dann auch sehen, was kommt da für ein Kunde. Also dann.
Ist halt auch aufwendig irgendwie, ne?
Egal.
Also letztendlich müssen das ja auch immer die Hausdamen machen.
So, die zweite Sache, Hotelbegleithund, neue Qualifikation. Also ist der Hund hoteltauglich und die Menschen dazu. Also es ist immer das Team. Genau, und dann zertifizieren wir die. Wenn man Stundi ist, von Anfang an, kriegt man fast automatisch schon die Zertifizierung, würde ich sagen.
Ja,
also man hat so viele Stunden gehört.
Ja.
Wenn man
ja.
so viele Stunden nachweisen kann, dass man die gehört hat, ist man schon zertifiziert. Und jemand, der noch nicht diesen Podcast fleißig hört, der kann aber eine Prüfung machen bei uns, ab jetzt.
Und dann gibt es noch so Sternchen dazu, wenn man zum Beispiel ganz kreativ ist und den Mülleimer als Napf benutzt und so. Ne?
Ja.
Aber ich nehme auch manchmal die Dusche.
Die Dusche als Napf?
Ja.
Aber wie soll das gehen?
Weil wenn ich jetzt wirklich keinen Napf dabei habe und die Dusche ist ebenerdig, dann mache ich das Nassfutter auch mal also in die Dusche, weil dann kann ich sofort danach sauber machen.
Ja, also merkst du, Marc, ich bin gar nicht so schlimm alleine.
Ich höre gerade genau diese Lifehacks.
Da gibt es gibt's Nassfutter mit Fußpilz.
oder du hast einfach einen Fleischsalat am Fuß.
Oh je.
Aber eine gute Idee.
Aber das muss ich sagen, also in den 350 Euro waren 2 Näpfe mit dabei auf jeden Fall.
Okay.
Jo.
Naja.
Gut.
Okay, dann haben wir das. So, pass auf, der nächste Punkt. Ist, falls der intern ist, kann es sein, steht aber nichts vor.
Ja, ist intern. Nein.
Auto?
Ja.
Auto?
Ja.
Ari?
Ja.
Und dann Paws.
Genau.
Also Englisch für Pfoten.
Ja.
Sagt mir wieder gar nichts.
Ja, also es gibt ein Tierheim von Pfotenherz, ein Partnertierheim. Die sind in Bukarest. Das sind ganz engagierte junge Damen, die Veterinärmedizin auch studieren und die leiten dieses Tierheim. Und die haben gestern einen Hilferuf geschickt, dass ihr Auto einfach jetzt aufgibt. Und die haben halt irgendein normales, kleines Auto. Und man sieht das ja immer wieder auf Instagram und so, die retten einfach immer wieder Hunde, die wirklich einfach sonst sterben würden, weil sehr jung irgendwie irgendwo ausgesetzt oder was auch immer. Und es wäre halt sehr schade, wenn die da ihrer Arbeit nicht nachgehen können. Also falls jemand irgendein günstiges Auto zu verkaufen hat, Also das, der Transport oder so, das wäre jetzt nicht das große Problem. Das kriegen wir irgendwie organisiert. Es geht nur darum, wenn jemand wirklich sagt, ich hätte ein Auto günstig abzugeben, dann bitte melden an podcast@hundestunde.live und wir werden das dann da den Kontakt herstellen.
Und es ist auch egal, was für ein Auto. Es muss kein Transporter sein, es könnte muss, auch
also
ein
natürlich, kleines Auto sein. Das wäre alles ein Vorteil, aber es kann theoretisch auch ein jegliches anderes Auto sein, genau.
Ja. Sehr gut, genau. Jo. Und dann habe ich noch einen Punkt entdeckt, direkt danach. Mantrail-Kurs. Mhm. Soll ich jetzt einen machen? Oder was heißt das schon
Könntest
wieder?
Du machen? Ich jetzt? Also ich muss ja jetzt hier auch gestehen, ich habe mich ein paar Mal ein bisschen, wie soll ich sagen?
Aus dem Fenster gelehnt.
Aus dem Fenster gelehnt, kritisch über Mantrailing geäußert. Aber die Ellen hat ja für die Online-Hundeschule einen Online-Kurs erstellt zum Thema Trailen, weil die das seit vielen Jahren macht. Und ich war irgendwie, ich habe mir das natürlich auch angeschaut und war so angefixt davon, dass ich gesagt habe, wir machen das jetzt hier auch mal mit Semmal. Also es geht ja mit ein bisschen Tricksen auch zu zweit, sonst muss man ja eigentlich eine dritte Person dabei haben, die auch weiß, wo sich quasi die Versteckperson befindet. Wir haben das dann aber mit GPS-Tracker gelöst und das war ganz cool. Und wir haben Semmal angetrailt und es war tatsächlich wirklich bombastisch, wie cool das funktioniert hat. Also es ist gar nicht so ein Hexenwerk, man muss natürlich schon einiges beachten, aber ich bin wirklich begeistert. Also wir packen gerne mal den Kurs in die Shownotes auch, wenn ihr da Lust drauf habt, weil ich finde wirklich, sie hat das einfach sehr gut und auch irgendwie nicht zu langatmig erklärt. Auch mir, das ist immer sehr wichtig.
Du meinst jetzt Ellen oder
Semmel
hat es erklärt?
Ja, Ellen.
Okay.
Und es hat richtig Spaß gemacht, also war richtig, richtig cool.
Jetzt hast du GPS-Tracker erwähnt nochmal. Mhm. Ihr sucht einen Tracker jetzt oder?
Naja, also Ellen hat sich versteckt und hat den Tracker mitgenommen und ich habe das Live-Tracking angemacht und habe dadurch auch gesehen, wie sie läuft.
Das heißt, bei dem Kurs versteckt sich Ellen, wenn ich den buche, irgendwo in Deutschland mit einem Tracker? Immer?
Genau.
Und die Teilnehmer suchen dann Ellen und finden
genau,
die dann
ich mache dann
irgendwo.
Da Urlaub in einem Hotel, wo der Hund 350 Euro die Nacht kostet und bis ich gefunden werde, bleibe ich da.
Das ist ja nett.
Ist auch wirklich eine große Empfehlung, durch Venedig zu trailen. Ist ganz wenig los.
Ja, glaube ich. Auch gut mit den Tauben bestimmt.
Ganz gut, ja, stimmt. Aber das
Gibt's
war
da
zum
viele?
Beispiel, es gibt viele Tauben, aber das war auch sehr spannend zu beobachten, weil jetzt hier in den engen Gassen hat das ja super auch geklappt. Und da war eine Situation, wo eine Katze einfach quasi gekreuzt hat. Und Semmel war aber so in ihrer Suche, dass die dann, also sie hat es registriert, aber sie war wirklich auf ihrem Suchkurs nach Ellen. Das war richtig cool.
Okay. Ja, da gucke ich mir das mal an, den Kurs.
Jo.
Das wäre aber spannend, wie da, was da gemacht wird. Weil da habe ich auch nur peripheres Wissen, das wissen wir alle. Da sind wir ja mal beide ehrlich. Aber vielleicht kann ich das ja dann auffrischen oder so ein paar Tricks mehr abschauen.
Aber wir müssen ja auch dazu sagen, dass wir den Kurs extra, ich sag mal, für alle verständlich gemacht haben, es runtergebrochen haben auf die wichtigsten Punkte und Dinge. Es ist ja Fun Main Trailing. Und da ist eben auch spannend, wenn wir natürlich so einen Kurs veröffentlichen, dass dann alle möglichen Leute aus der Ecke kommen, aus allen Löchern und Tipps an die Wand schmeißen, die das wieder alles teilweise verkomplizieren. Und wenn man das eben als Beschäftigungsmaßnahme machen möchte und wirklich Spaß haben möchte und natürlich auch viele Dinge beachten, klar. Aber nochmal dazu zu sagen, es ist einfach kein Hexenwerk. Und wenn man Lernverhalten verstanden hat und wenn man Bock hat, mit dem Hund was zu machen und der affin ist, mit der Nase zu arbeiten, ist das einfach ein perfekter Kurs und eine perfekte Beschäftigungsform, ohne stundenlang in einem Auto zu sitzen. Zu warten, bis man dran ist.
Und was ich ja immer so ein bisschen kritisiert habe, aber das ist ja letztendlich für mich bei jeder Form der Beschäftigung so, dass es halt natürlich in der, also im Kern schon darum geht, dass der Hund ja sehr selbstständig arbeitet. Aber auch hier kann man, wenn man sich diese Freiheit rausnimmt, auch ein bisschen adaptieren. Natürlich, was halt immer im Training wichtig ist, auch das immer je nach Hund auch abzustimmen. Natürlich, wenn man dem einen Hund halt zu viel hilft, dann wird er immer fragen. Andere machen das ganz von selber. Was ich aber sagen will, ist, dass es einfach eine coole Abwechslung ist zwischendurch. Also ich würde einfach jetzt nicht nur trailen mit dem Hund, weil ich einfach finde, es braucht zwischendurch sehr kooperative Beschäftigungsformen. Aber zwischendurch finde ich das halt wirklich auch gerade für jagdlich passionierte Hunde, aber eben auch unsichere Hunde, die einfach ein bisschen Schiss haben, so vor Umweltreizen oder auch vor Menschen, ist das eine super Sache für Selbstbewusstsein. Und man kann das auch mit sehr alten Hunden noch machen, weil es geht ja da nicht, also in unserem Fall nicht um Geschwindigkeit oder so, man kann das theoretisch auch mit sehr jungen Hunden gut aufbauen. Also da gibt es echt viele Vorteile.
Und dann vielleicht, muss ich noch sagen, Marc, wie siehst du das? Also Entschuldigung, dass ich da unterbreche.
Ja, ist ja eine Fragestunde.
Die, genau, ja, Marc. Es ist ja so, dass wir bei jagdlich motivierten Hunden haben wir ja viele, viele Alternativverhalten, die wir aufbauen können. Und beim Trailen ja außer Revieren, also geh mal gucken quasi, also umkreise etwas, lebe deine Territorialität aus, haben wir ja nicht wahnsinnig viele alternative Möglichkeiten, außer mal zu sagen, zwischen 13 und 14 Uhr darfst du den Teil des Gartens bewachen, danach bin ich aber wieder dran. Und Trailen ist natürlich auch meines Erachtens eine der territorialen Alternativen. Also wenn ich jetzt einen Hoverwart in den Trail schicke, siehst du eine ganz andere Körperhaltung, als wenn jetzt die Arbeitslinie Labi losläuft. Zum Beispiel. Also dann hast du mehr Imponierverhalten und das ist wirklich, wo ist der hin? Also richtig so Räuber und Gendarm gefühlt. Und das ist etwas, was ich in einer guten Beziehung oder im Laufe einer wachsenden Beziehung, wo der Hund auch mal abgeben kann im Alltag, richtig gut finde, als Alternative zu sagen, okay, aber zwischen 18 und 19 Uhr, wenn du das Geschirr anhast und wir jetzt lostrailen, dann darfst du noch mal deinen Dieb hier jagen oder mal gucken, was hier in der Straße los ist. Und das würde ich aber dann auch den Menschen nicht raten, die eben am Anfang noch diese Probleme haben. Ansonsten auch da gibt es nicht viele bedürfnisbefriedigende Alternativen für diese Motivation, Territorialität, sag ich.
Spannend, weil, dass du sagst, dass zum Beispiel jetzt die territorial motivierten Hunde, wenn sie trailen, eine ganz andere Körperhaltung haben als die nicht-territorialen.
Vor allem, wenn die finden.
Kann ich leider nicht zu sagen, weil ich zu wenig mich mit dem Thema beschäftige. Wäre jetzt
das
spannend,
heißt, wenn die finden,
Videos
dann beißen
gibt.
Die einmal ab, oder?
Ja, genau. Also, nein, also es ist aber einfach oft auch mit Aufstampfen dann verbunden und so. Also wirklich. Okay. Und also die Körperhaltung ist eine ganz andere. Die Rute ist oben, die sind sehr imponierend, die pumpen teilweise. Während eben der jagdlich motivierte mit der Nase unten ist und wirklich einer Spur nachgeht, jagdlich, freudig erregt. Ja. Und eben territorial motivierte schon dann eher, ich mach dich platt, wenn ich dich hab. Muss ja nicht am Ende.
Jetzt wäre es spannend, wenn es Videos dazu gibt.
Aber ich habe da ja auch diese Reizangel-Territorialität, Theorie, ne? Also ich habe ja auch manchmal, habe ich ja auch so diese These, dass Hunde der Beute an der Reizangel also aufstampfen und eben, dass es nicht jagdlich ist. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, dass ich da ein Video
das
zeigen sollte. Ich
glaube,
irgendwann habe ich eins auch gefunden. Ja. Dass die einfach sagen, hör mal, was bewegst du dich denn hier, Beute? Also und stampfen halt auf und sind eher...
Hatten wir das nicht auch, Conny, mal die Diskussion, wo wir auch nicht zum Punkt gekommen sind, wenn jetzt so viele Schafe auftauchen bei einem territorialen Hund, ob er sie territorial angeht oder jagt?
Ja.
Das wäre das Ähnliche. Dann wäre
da
das also.
Da habe ich auch nach wie vor meine These dazu, aber lass mich das Fass jetzt nicht mehr aufmachen.
Aber das ist sehr spannend. Muss ich jetzt mal beobachten. Bei Videos, vielleicht im Internet gibt es ja welche, über trailende Hunde und wenn da territorial motivierte erkennbar sind, also per Rasse, ob die echt in der Körpersprache das anders machen.
Aber du kannst ja mal die Stundis fragen. Das würde mich auch interessieren, ob da ein paar meiner Meinung sind.
Also Stundis, falls ihr einen Hund einer territorialen Rassegruppe habt und ihr macht Trailen, bitte filmt das mal, stellt das online, verteckt uns, das will ich mir angucken. Das wäre ja spannend, oder? Weil dann wäre es ja wirklich eine theoretisch Alternative für solche Hunde in der Beschäftigung. Wobei ja dann eigentlich ist, warte, jetzt findet ihr ja diesen Menschen.
Da muss man einen Bärsärmel verwenden.
Ich wollte gerade sagen.
Naja gut, aber wir wissen ja auch, dass nicht jeder Hund dann
ernst macht
bis zum Schluss.
Aber was wäre so dann, also er findet dann die Person, bei den normalen Trailern, die zeigen ja irgendwie an mit Verbellen oder sowas, ne? Oder sollen die sitzen oder was weiß ich nicht?
Ja, auch, oder mit Vorsitzen, genau. Ja, und der sitzt dann oder steht auch vor und...
Der zeigt auch, hier ist gefunden, der Eindringling.
Ja, aber man kann das halt abfedern, indem man dem einfach gleich das Essen ins Maul drückt.
Oder vielleicht so, wenn er den wenn er die Versteckperson findet, soll er sie markieren.
Oha.
Wäre auch gut, oder?
Ja.
Er darf sie dann markieren als Belohnung. Er hat sie gefunden und gestellt und damit in Besitz übergegangen.
So, jetzt flippt der Marc wieder aus. Sagen wir dann, wenn die Frage runtergeht.
Das ist hier unsere Stunde, wo wir mal ausflippen dürfen immer.
Möchtest du anfangen?
Ja, weil, pass auf, da wir jetzt Ellen hier haben, und das überhaupt nicht, also das war, als wenn das abgesprochen wäre mit einem Stundi, ist es aber nicht. Haben wir eine Frage von jemandem, den wir. Ja, auch. Pass auf, Jacqueline schreibt: Liebe Conny und lieber Marc, und jetzt pass auf, Klammer auf, und auch liebe Ellen, Klammer zu. Wir waren mit unserer Labi-Dame Maya im Januar bei euch drei Engeln für Hasso beim Seminar dabei. Das hat uns total viel Spaß gemacht, auch wenn Maya sich sehr vorbildlich verhalten hat und unsere Probleme nicht wirklich gezeigt hat. Das kennen wir ja alle, ne? Vorführeffekt. Ja. Wir haben nun die fünfte Läufigkeit hinter uns gebracht und können rund um die Läufigkeit verschiedene Verhaltensveränderungen feststellen. Von völligem externen Desinteresse, ich sterbe ohne dich und ein halber Meter zwischen uns ist zu viel, zu Depri-Phase und gesteigerter Aggression. Die Verhaltensveränderungen wurden von Läufigkeit zu Läufigkeit stärker. Daher stand auch im Raum, ob eine Kastration für Maya besser wäre. In der letzten unsicheren Phase wollte sie im Dunkeln ungern rausgehen. Sie hat sich nachts nicht gemeldet und Stress Kaka reingemacht. Aktuell sind wir in der Baby-kommt-jeden-Moment-Phase. All die Themen, die wir glaubten, abgehakt zu haben, sind... Ach, sie ist schwanger. Nee, ja, die Hündin, also scheint schwanger.
Ach so, ja, okay, hätte es auch sagen können, dass sie...
Ja, ist aber wichtig zu wissen. Die wir glaubten, abgehakt zu haben, sind nun präsenter denn je. Gesteigertes Aufpassen zu Hause, bellen, wenn jemand am Haus vorbeigeht, Kellner anbellen, extremes Abchecken von fremden Hunden, kaum mehr ansprechbar, wenn ein Hund sichtbar ist, bei Begegnung direktes Aufreiten, Kopfpfote auflegen, in der Fußgängerzone anfiepen. Wir sind etwas verzweifelt und fühlen uns, als hätten wir den unerzogensten Hund der Welt. Dabei beschäftigen und trainieren wir doch so viel. Wir können ihr Verhalten handeln. Natürlich wäre es gelogen, wenn wir behaupten würden, dass es uns nicht nervt. Aber in erster Linie fragen wir uns, ob diese Verhaltensschwankungen noch normal sind und ob für sie eine Kastration nicht doch besser ist. Ich weiß, es gibt keine pauschale Antwort darauf, aber vielleicht könnt ihr eure Gedanken mit uns teilen. PS, sorry für den langen Text, ich weiß, das mögt ihr nicht so. Ganz liebe Grüße, Jacqueline. Wir haben jetzt einen Vorteil. Wir kennen die Hündin zwar, wir haben die ja mal gesehen, aber was Jacqueline auch schreibt, da hat sie es ja nicht so gezeigt. Aufgrund der Beschreibung und so, wie wir die Hündin da wahrgenommen haben, was sagt denn so dein Bauch, Ellen, kastrieren oder nicht?
Also du kennst es ja auch, dass ich auch jetzt so, wie sie schreibt, sagt, wir trainieren ja und beschäftigen so viel. Und es ist ja ganz oft so, dass viele Menschen viel trainieren und viel beschäftigen, aber oftmals vom Bauch beziehungstechnisch gar nicht so agieren, wie man es sollte. Na, also ganz oft ja viel mit Konditionierung zu tun hat und mit Tricks und Dressur und so weiter. Aber ne, du weißt, ich meine, die Haltung ist irgendwie dann doch nicht so passend für diesen Hund, dass man als Hund dem Menschen abkauft, okay, ist jetzt hier irgendwie scheinbar doch nicht erlaubt. Ne? Also Klassiker, immer dieses trickmäßig auf die Decke schicken, aber als Mensch eigentlich doch gar nicht so wirklich territorial sein. Und deswegen der Satz, wir trainieren und beschäftigen ja so viel, gleichzeitig gepaart mit der Info, sie reitet dann direkt auf bei anderen Hunden und so weiter und so fort, wo ich mir denke, wie kann das denn passieren, wenn man halt eben die Leine auch kurz hat und wenn man das eben dann in solchen Situationen weiß. Aber wir haben den Stundi ja kennengelernt. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir gesagt haben, es läuft schon vieles richtig gut, aber ich glaube, dass da noch zu wenig wirklich aus dem Bauch heraus klar ist, hör mal, ich schütze dich jetzt mal wirklich oder die und die Dinge, die gehen hier einfach auch gar nicht, die dulde ich nicht. Dass da also zu viel dressiert und trainiert wird und wenig mal auch Bescheid gesagt wird und Regeln und Grenzen gesetzt werden, also ernst gemeint, aber trotzdem dieses ganze Hin und Her und extreme, da würde ich schon über eine Kastration nachdenken. Jetzt ist die 5, die ist körperlich und geistig ausgereift. Ich würde natürlich gucken, ist die gesund? Sind alle anderen Werte, spielt da noch Schilddrüse oder Ähnliches irgendwie eine Rolle? Aber wenn es immer mit der Läufigkeit zu tun hat und man auch wirklich sieht, Mensch und Hund haben Stress und es gibt sogar Streit und alle sind deprimiert und frustriert, dann spricht da meines Erachtens nichts gegen. Es ist aber mal wieder kein Allheilmittel. Und hier sieht man, dass natürlich mehrere Komponenten zusammenspielen. Und das sollte man auch alles in einem nochmal bedenken.
Ja. Conny, willst du was ergänzen?
Ja, ich möchte nur bestätigen, dass ich das genauso sehen würde. Ich war auch, also habe auch erst gedacht, wirklich großes Blutbild machen, Schilddrüse untersuchen, weil das halt oft mit diesen vor allem schwankenden Unsicherheiten zu tun haben kann. Und ansonsten finde ich, ist das so ein, also nochmal, wir wissen es zu wenig und wir wissen zu wenig, ob man nicht doch durch Beziehung was verändern kann, weil es wäre einfach sehr schade, wenn man dem Hund jetzt eine große OP unterzieht und eigentlich liegt der Hund woanders begraben. Aber ich finde, das wäre, wenn das denn wirklich hormonell so tragend ist, dann wäre das so ein typischer Grund, wo eine Kastration bei einer Hündin auch Sinn macht. Weil, ja, warum soll man das alles irgendwie so im Ungleichgewicht lassen? Das ist ja für den Hund einfach auch nicht schön.
Ich hätte jetzt auch die Tendenz, aufgrund der Beschreibung und so, wie ich die Hündin kennengelernt habe, zu sagen, Kastration muss man drüber nachdenken, weil es immer am Zyklus ja wirklich, sie beschreibt ja, dass das zyklusabhängig ist und wirklich so massive Schwankungen auch im Verhalten von, schreibt sie ja, depressiv bis total extern orientiert. Wobei die Komponente Erziehung müsste man wirklich nochmal genauer gucken, ob man das darüber noch handeln kann. Aber und hier
was ich auch eben wichtig dran finde, ist, dass sie beschreibt, ist, dass die fünfte Läufigkeit schon ist. Wenn das jetzt genau. Die zweite oder dritte wäre, ja. Dann finde ich auch, das ist einfach eine Phase, das muss ich eingrooven. Aber eben so spät unter Anführungszeichen finde ich nochmal eben ja, überlegenswert.
Und vorher kann man natürlich nochmal mit dem Tierarzt sprechen, ob man flankierend ja in der ganzen Läufigkeitsphase vielleicht irgendwas geben kann, was die Schwankungen natürlich einpendelt. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das schon versucht haben.
Falls nicht, Mönchspfeffer. Ja. Auch für Hündinnen kann das in der Läufigkeit
sein. Ist das auch Nonnenpfeffer eigentlich?
Theoretisch müsste man Nonnenpfeffer. Das wäre eine gute Frage. Warte mal, es gibt Mönchspfeffer und dann gibt es Nonnen... Warte mal.
Nonnensalz.
Nonnensalz. Nonnensalz, sehr gut.
Okay, also, haben wir wieder was erfunden,
Mann. Das ist wirklich gut. Ich habe gerade nicht geschnallt. Das hat mich nicht gedacht, das ist ein Insider auf euch. Und habe gerade überlegt.
Ja, Conny ist viel zu weit. Dass die jetzt auch mal Witze macht.
Das hat der Marc mal auch erklärt, dass das halt die, so sinngemäß die Libido der Menschen halt reduziert hat. Und das ist ja aber nicht ihr Problem eigentlich, ne?
Sondern
ja.
Ist ja nee, aber so es kann diese Schwankungen, aber auch bei Hündinnen, wenn das so zyklusabhängige Hormonschwankungen vielleicht sind, kann man über Mönchspfeffer versuchen, Stabilität reinzubringen. Falls man nicht ausprobiert, einmal sich informieren, austesten, ob das vielleicht so ein bisschen Stabilität bringt, parallel. Ich glaube jetzt nicht, der Mönchspfeffer alleine würde, also wenn der dazu führt, dass plötzlich die Hündin völlig anders sich verhält, freuen wir uns alle und dann gibt man das einfach. Das hat kaum Nebenwirkungen.
Ja.
Aber es könnte ja vielleicht auch der Einstieg sein für irgendwas, dass man die Hündin ansprechbar macht. Sehr gut.
Nur Achtung, ich habe mal gelesen, deswegen habe ich das dann doch irgendwann nicht nehmen wollen, Mönchspfeffer. Also es geht ja auch bei Menschen, wenn man aufgrund von Zyklen ab und zu mal ein paar emotionale Schwankungen hat, dann kann man sowas nehmen. Es macht aber wohl fruchtbarer.
Bei Frauen ja.
Ja, weil man, aber das müsste, würde ich, also bevor wir das jetzt hier rausschauen.
Aber wie der Marc einfach ganz souverän ja sagt.
Ja, klar.
Nur einfach. Ja, falls die Hündin jetzt fruchtbarer wird, sie wird ja nicht gedeckt. Also da ist ja keine Gefahr.
Ich spreche hier auch.
Aber du hast recht, bei Frauen wird das eingesetzt, um die Fruchtbarkeit zu steigern sogar.
Siehst du?
Bei Hunden weiß ich es. Ich habe auch letztens gelesen,
warum. Wichtig, das nochmal
zu erwähnen. Ich habe auch letztens gelesen, wie das funktioniert, aber wieder vergessen, weil es nicht mit Hunden zu tun hatte.
Was genau hast du gelesen? Wie war?
Nein, okay. Nein, bitte. Können wir bitte die nächste Frage machen?
Oder ich hätte... Den Regelkreis. So, jetzt pass auf, jetzt eine Frage, die auch wichtig ist, weil Angsthunde im Tierschutz.
So, bist du jetzt nochmal dran? Oder? Ach so.
Ja, ich stelle euch ganz viele Fragen.
Schade, ich wollte die Chance. Eigentlich einen Witz erzählen, aber okay, gut.
Das war's jetzt extra gemacht.
Ich habe wirklich einen Witz.
Ja, dann hau raus.
Ich habe wirklich einen Hundewitz von einer ganz, ganz schlechten Sorte, okay? Also pass auf.
Jetzt bin ich gespannt. Oh.
Was steht an der deutsch-österreichischen Grenze mit einem IQ von 10?
Das ist ein Hundewitz, ne?
Naja, es kommen Hunde vor.
Ja, jetzt, was steht nicht. Da? Was steht da?
Ein Österreicher mit 10 deutschen Schäferhunden. Das ist ein österreichfeindlicher Witz, aber ich finde ihn, also ich habe ihn letztens
gut,
gehört und habe gedacht.
Ist eigentlich gut.
Ja. Könnte man auch mit Border Collies machen und so, ne?
Mit vielen deswegen, du kannst die Hunde austauschen, das ist sehr gut. Du kannst die Nationalitäten austauschen.
Genau, ja.
Sehr gut.
Okay. Aber wo hast du fang jetzt nicht an, jeder mal in einem anderen Podcast. Da ging es darum, gibt es eigentlich Österreicher Witze und dann wurden die da vorgelesen und das war einer davon.
Kein Hunde-Podcast, sondern es ging generell um irgendwas anderes.
Jo.
Sehr gut. Ja, den Link brauche ich, das muss ich im Original hören.
Okay. Also, hau raus mit deiner
Tierschutz. Angsthunde im Tierschutz, und zwar Iris. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Nachricht verfassen soll, aber schlussendlich ist es das, was ich tun kann, um zu helfen. Mein Name ist Iris und ich bin mit meinem Hund Ozzy in Connys Hundeschule im Training.
Ist richtig.
So. In der Online-Hundeschule oder in der...
Online und offline,
okay.
Also Oberstundi quasi und dann auch noch Stundi.
Aber offline heißt Upline, ne?
Nein, sie ist offline bei Tatjana im Training, genau.
Sehr gut. Ellen muss öfter kommen, wird sie lustiger, merke ich gerade wieder.
Ja, danke schön.
Hallo, du bist fremdgegangen letztens wieder.
Ja. Oh Gott, wen meint er?
Den Jan.
Ach so, beide. Ja.
Also ich weiß nicht, wie lustig jetzt offline war, aber okay.
So, okay, jetzt sind wir im Thema. Außerdem quäle ich Conny regelmäßig in ihrer Online-Hundeschule mit meinen ellenlangen Fragen.
Die ellenlangen.
Voll gut, oder? Als wenn das abgesprochen wäre.
Ja.
Ich liebe euren Podcast und konnte dadurch schon so viel mitnehmen. Ich muss euch schon einmal warnen, auch diese Nachricht wird wieder viel zu lang. Seit wir unseren Hund Ossi aus dem rumänischen Tierschutz adoptiert haben, sind wir mit der Organisation Menschen für Tiere grenzenlos in Kontakt geblieben und ich helfe, so gut es geht, bei der Vermittlung der Hunde. Bevor Ossi zu uns kam, waren wir im rumänischen Partnertierheim, um ihn kennenzulernen. Dabei wurden wir herzlichst empfangen. Ja, das ist schon mal Hut ab. Dabei wurden wir herzlichst empfangen und haben auch einiges über die Geschichte des privaten kleinen Tierheims gehört. Flavia, mittlerweile eine junge Mutter, hat das Tierheim so gut wie alleine aus dem Boden gestampft, Zäune gezogen, betoniert und so weiter. Finanziert werden sollte der Landkauf mit einer Art Waisenrente, die zwar versprochen wurde, aber niemals angekommen ist. Das Tierheim bekommt wie alle privaten Shelter keine staatliche Unterstützung, sondern lebt von Spenden. Flavia leistet viel Aufklärungsarbeit, führt Kastrationsprojekte durch und setzt sich wahnsinnig für den Tierschutz ein. Nun zum Problem. Wie in jedem Tierheim sitzen auch dort Hunde, deren Vermittlungschancen gleich null sind. Dies sind vor allem Hunde mit Einschränkungen und sehr schüchterne bzw. ängstliche Hunde. In unserem Fall sind das Alena, Laura und Emil. Die Profile kann man dort sehen. Wollen wir das in die Shownotes machen? Mhm. Genau, da kann man sich die betroffenen Hunde angucken. Alle drei sind Angsthunde, der eine mehr oder der andere weniger. Aber was macht man mit solchen Hunden? Freilassen und füttern? Im Tierheim lassen, bis sie nach vielen Jahren dort sterben? Vermittlung, Pflegestellen und hoffen, dass alles gut geht? Freilassen kommt nicht in Frage, da Flavia bereits jetzt immer wieder Probleme mit Nachbarn, besonders mit einem Nachbar hat. Der Herr ist leider ein höheres Tier im Ort und hat sich in unmittelbarer Nähe ein Wochenendhaus gekauft. Nun fühlt er sich belästigt vom Lärm der Hunde und überschüttet Flavia und ihre Mitarbeiterin mit Anzeigen und massiven Drohungen. Wenn die Runde macht, dass sie Hunde wieder freilasst, wäre das natürlich ein gefundenes Fressen für diesen Menschen. Natürlich könnte sie im Tierheim bleiben, also die Hündin, und ihr Leben dort fristen, wie es viele andere auch tun. Da das Tierheim aber ein recht kleines ist, zählt natürlich jeder Platz und drei verursachen auch ihr Leben lang Kosten. Einfach vermitteln ist kaum eine Option, da es wirklich erfahrene Hände braucht und eine normale Pflegestelle kommt bei dieser schwerwiegenden Ängstlichkeit nicht mehr in Frage. Ein Gnadenplatz wäre ein Traum, aber so ein Platz ist kaum zu finden. Die beste Option, die man sich im Verein vorstellen könnte, wäre ein professionelles, aber sehr kostenintensives Training in Österreich oder Deutschland. Hier gibt es zumindest für einen der drei eine kleine Aussicht im Laufe des Jahres. Wie aber bei jedem professionellen Trainer, speziell für Angsthunde, ist die Warteliste extrem lang. Mir ist bewusst, dass vor allem du, Conny, dich schon extrem viel für den Auslandstierschutz einsetzt und viele Tierheime und Projekte unterstützt. Mir ist bewusst, dass es nicht für jeden ein Happy End gibt. Mir ist auch bewusst, dass es viele Hunde gibt, denen es genauso geht wie Alena, Emil und Laura. Aber mir ist auch bewusst, wie toll das Zusammenleben mit einem Hund sein kann. Als Ossi zu uns kam, ging er vor Panik die Wände hoch, hat sich vor Angst angemacht und ist beim kleinsten Geräusch geflüchtet. Mittlerweile ist er ein ganz normaler Hund mit ganz normalen Macken und wir erarbeiten uns gerade die ersten Grundsteine fürs Dummy-Training. Daher schreibe ich euch diese Nachricht. Habt ihr eventuell einen Tipp oder kennt ihr Personen, Trainer, an die man sich wenden könnte? Mir ist bewusst, dass ihr wahnsinnig viel zu tun habt und versteht es, wenn ihr keine Antwort oder gar Lösung parat habt. Aber vielleicht wäre es möglich, dass ihr die E-Mail in Kurzform im Podcast zusammenfasst. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich hätte das vielleicht einmal vorher lesen sollen.
Danke, Marc, das hast du aber erst zum Schluss gelesen. Eventuell ein bisschen Vorbereitung mal, Marc. Okay.
Also, liebe Grüße, macht weiter so, Iris.
Ja, also ich finde, das ist erstmal eine total liebe, reflektierte, tolle Nachricht von Iris. Und ich habe die ja auch kurz überflogen und habe ihr auch gesagt, dass ich die heute beantworten werde, also dass ich die im Podcast beantworten werde, weil das mit dem Schreiben zu kompliziert wäre. Ich habe halt ein paar Gedanken dazu, jetzt nicht die Universallösung, aber meine Gedanken, und das wollte sie ja, glaube ich, hören. Also ich finde es nicht ganz moralisch richtig, dass man solchen Hunden quasi diese unter Anführungszeichen Chance bietet, dass sie zu irgendeinem Trainer kommen, der da mit ihnen arbeitet. Weil das sind Hunde, die sehr, sehr wenig, beziehungsweise also sehr wenig Vertrauen, beziehungsweise einfach gar keinen Bezug zu Menschen haben. Und solche Hunde dann zu sagen, so, ich gebe dir jetzt einen Strohhalm, einen Fels in der Brandung, der dich da aufs Leben vorbereitet und den man dann natürlich auch verbessern kann und hinbekommen kann. Und dann aber wieder zu sagen, und jetzt kommst du in einer Familie, die das ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie sehr bemüht sind, anders machen werden, nicht so hinkriegen, der Hund muss sich wieder auf neue Lebensumstände anpassen, auf vielleicht, keine Ahnung, andere Hunde, Kinder, was auch immer, finde ich moralisch nicht so richtig. Also mir ist es einfach wichtig, das einmal zu thematisieren, weil das ja immer wieder gesucht wird, so die eine Stelle, die den Hund resozialisiert. Na, wir haben eh schon mal drüber geredet, was das bedeutet. Resozialisieren würde implizieren, dass der Hund schon mal sozial gewesen sein muss und ist er ja einfach gar nicht. Das heißt, das ist in dem Sinn nicht hinzukriegen, aber man kann den eben an viel oder mehr oder weniger viel noch gewöhnen. Nur ich finde einfach den Zugang nicht richtig zu sagen, so, und jetzt kommt einer und der bereitet dich aufs Leben vor und dann bist du perfekt und dann kommst du wieder woanders hin. Also da finde ich tatsächlich jetzt die bessere Option, unter Anführungszeichen, wenn es wirklich dann Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe Lust auf diese Herausforderung und wissen auch, was das erstmal für Einschränkungen bedeuten kann, zu sagen, ich nehme den Hund zu mir und ich arbeite damit, aber der darf dann auch bei mir bleiben. Das finde ich tatsächlich die viel vernünftigere Lösung. Und ich würde dann einfach sagen, dann soll der lieber unter Anführungszeichen noch 2 Jahre im Tierheim bleiben und dann seinen Endplatz finden, als jetzt irgendwie zwischendurch da rausgeholt werden und dann wieder, also sich wieder neu sortieren zu müssen und so. Also das jetzt zum einen. Ich weiß, das ist natürlich alles nicht leicht zu finden. Und ich finde eben kastrieren und freilassen auch keine Option. Also ich finde halt einfach, ich habe einfach so viele Hunde jetzt auch zuletzt wieder. Also ich war einfach nur ein paar Tage in Rumänien. Ich habe sicher 12 überfahrene Hunde gesehen und das nur auf den, keine Ahnung, 4 Straßen, die man da so entlang fährt. Also das ganze Land ist einfach so voll von Hunden, die da überfahren werden. Und das wird halt, es kann halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Also natürlich, wenn der irgendwo ein Leben hat, ich sage jetzt mal im Wald, in einem Loch leben kann, okay, und sich irgendwie selber an Nahrung organisiert, aber das ist ja trotzdem einfach ein sehr schwieriges, hartes Leben für die Hunde. Ob das jetzt natürlich im besseren Verhältnis steht zu im Zwingerleben, schwer zu sagen. Der Daniel von Free Emily, von dem Tierheim, das auch ein Partner-Tierheim ist, der hat ein Open Shelter gebaut für unvermittelbare Hunde. Das heißt, er hat einfach ein Grundstück, also einfach, der hat ein Grundstück gekauft, hat da einen großen Zaun drum gezogen. Das ist noch nicht aktiv, weil da fehlen noch ein paar Restarbeiten. Aber es geht eben darum zu sagen, der hat halt einfach einen Platz, der schafft einen Platz einfach für Hunde, die keine Chancen haben. Und das ist natürlich auch eine Frage oder ein Projekt, das unter Umständen da in Frage kommen würde, ne? ob man sowas halt irgendwie erschaffen kann.
Ja, das wäre das Erste, was mir in den Kopf kam, weil ich das auch für das grenzwertig halte, dass die beschriebenen Hunde, weil die hier sprechen jetzt nicht von der Jagdproblematik oder macht nicht Sitz, wobei ich auch das für moralisch sehr verwerflich halte, Hunde in Ausbildung zu geben. Also in der Jägerei ist das ja nicht unnormal, ja. Dass da Hunde abgegeben werden, die dann ausgebildet werden und dann kriegt man die wieder als ausgebildete Jagdhunde, halte ich für sehr, sehr fragwürdig aus verschiedensten Gründen. Und hier in so einem Extremfall, wir sprechen ja von Angst wahrscheinlich dann, also das, was die beschreibt, sind ja sehr ängstliche Hunde, halte ich das noch für noch viel fragwürdiger und würde auch eher dazu tendieren zu gucken, wenn man jetzt nicht jemanden findet, der wirklich, wo die Hunde bleiben können, der sich dann darum kümmert und nicht als Wanderpokal wandern die von einem zum nächsten, dieses, was du beschrieben hast, sie autark sein zu lassen, also ein Grundstück zu haben, idealerweise natürlich, wo man selber drauf lebt, aber die Hunde sind relativ autark und nähern sich oder nähern sich nicht. Also das könnt ihr dann selber entscheiden, werden dort aber versorgt, sind aber nicht in Gefahr, überfahren zu werden. Ich hatte mal eine Kundin hier in Norddeutschland auch, die hatte einen Resthof sich geholt und da war ein riesen Grundstück drumherum, das hatte die wirklich einbruchsicher eingezäunt, hatte eine der Scheunen so ausgebaut, dass Hunde dort drinnen auch leben konnten. Also wirklich der Boden und alles war, und das war riesengroß. Und die hat dann wirklich gezielt damals im Tierschutz immer wieder solche Hunde aufgenommen, wo klar war, die sind nicht mehr vermittelbar und sozusagen sind bei ihr gelandet. Und die hat die dann so gehalten. Also wirklich die Hunde relativ autark. Einige von denen nahmen dann aber irgendwann mit ihr Kontakt auf, weil sie hatte eigene Hunde und über die ging das. Aber ich habe da auch 2 Hunde kennengelernt, da hatte sie mich geholt, wo wirklich klar war, also die werden nicht mehr an Menschen gewöhnt werden, aber das war auch nicht schlimm. Aber die lebten dann da und das wäre jetzt auch so die Idee, wenn das möglich wäre. Das wäre, glaube ich, so die Moral, also die Lösung, wo ich glaube, das wäre für auch für die Hunde das Beste vielleicht.
Ja.
Was sagst du dazu, Ellen?
Ich hadere da immer mit mir in meinem Kopf, weil natürlich ein Punkt auch sehr wichtig ist, dass diese Hunde, die vermutlich jetzt überhaupt gar keine Vermittlungschance haben oder Ähnliches, dass die ja vielleicht sogar über sehr, sehr, sehr lange Zeit, also vielleicht sogar über Jahre, leider Plätze ja belegen für Hunde, die eine Chance hätten. Ich finde es schwierig.
Aber ist auch ein Aspekt, ne? Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Genau, wenn die jetzt zum Beispiel hier mal verbleiben würden, wenn das geht, genau, würden sie theoretisch 3 Plätze blockieren für Hunde, die vielleicht vermittelbarer wären. Ist ja auch immer ein Thema in Tierheim. Welche Hunde, um welche kümmert man sich dort? Soll man sich mehr um die kümmern, die schneller vermittelbar sind? Oder die harten Fälle? Ist auch immer so eine ethische, moralische Zwickmühle.
Ich habe diese Überlegung natürlich auch oft im Kopf. Aber ich denke halt auch so, es ist dann so ein ins Schicksal eingreifen. Weil ich war jetzt letzte Woche hier auch spazieren und da war ich so auf so einem Berg, wirklich sehr, sehr abgelegen. Und da hat mir die Dame, mit der ich spazieren war, erzählt, das ist halt ein... auch an Shelter, wo die quasi die Fundhunde und so aufgenommen werden. Und die werden da auch umgebracht, wenn die einfach nicht vermittelt werden. Und ich glaube, in Rumänien sind das ja so ganz offiziell staatlich, diese 3 Wochen, die die haben. Meistens haben sie ja, oder oft haben sie ja eh länger. Aber es ist halt einfach auch so, ja okay, aber vielleicht wäre in Woche 4 tatsächlich trotzdem jemand gekommen, wo es gepasst hätte oder wo es passt einfach. Ne? Und das finde ich irgendwie dann so... ja, so schwierig da einzugreifen in das Schicksal der Hunde. Mhm.
Wurdet ihr mal von Kunden gefragt, die solche Hunde haben, ob ihr die nehmen könnt und therapiert?
Ja. Ach so, ja, das werden wir oft gefragt, klar. Ja, wirklich.
habt ihr mal ernsthaft überlegt, bei einem Hund vielleicht zu sagen, okay, ich mache das mit allen Nachteilen oder so?
Also ich finde, bei solchen Hunden ist das ja, das muss ja einfach auch ein bisschen zur Lebenssituation passen. Ne? Also ich finde jetzt, da habe ich jetzt nicht so oft überlegt, ich nehme an, ich spreche jetzt auch für Ellen, aber es gibt halt manchmal Hunde, wo da Leute kommen, die sagen irgendwie, keine Ahnung, der hat so ein Aggressionsproblem und so ein Thema und man denkt einfach nur, hey, lass den jetzt mal 3 Wochen bei mir leben, das ist so ein easy Fall und man möchte das einfach irgendwie so beweisen, für den Hund aber. Nicht, um irgendwie sich selbst da zu profilieren. Ich glaube, das ist uns allen schon so ergangen, oder? Also jetzt so krasse Angsthunde und sowas, das würde in mein Leben gar nicht passen. Da gibt es aber, also ich glaube, wenn ich irgendwo abgelegen auf einem Bauernhof wohnen würde, dann hätte ich da durchaus auch die Überlegung, ja, sicher.
Und das ist ein wichtiger Aspekt, was du mich gerade sagst. Also wenn man jetzt einen Trainer, Trainerin oder wen auch immer, der sich da berufen fühlt, sowas zu machen, finden sollte, dann, ja genau, muss das auch in dessen Leben passen. Und das wäre ja dann 24/7. Also wirklich, ich müsste ja theoretisch nicht mehr viel anderes machen dürfen, um das wirklich gut zu machen. Und das weiß ich nicht, was es dann kosten soll. Also dann müsstest du ja wirklich, also das müsstest du ja dann nachher irgendwie abbilden auch, weil du musst ja dann von irgendwas leben während der Zeit, weil du ja nichts mehr anderes machen kannst. Weiß ich nicht.
Ja, aber ich finde auch einfach gut, da nochmal zu erklären, also diesen Wunsch haben ja viele, dass sie sagen, ja, kann ich den Hund hier irgendwo abgeben und dann kannst du den bitte dann erzogen wiedergeben, so wie du auch schon mit Jagdhunde Ausbildung ja schon angekündigt hast. Es ist einfach in manchen Dingen, die einfach nur, ich sag mal, dem Hund irgendwie konditioniert etwas beibringen, ist schon mal ganz in Ordnung zu sagen, okay, sagen wir mal, der Mensch hat eine Behinderung und kann das körperlich nicht leisten und man kann schon mal die Grundsätze aufbauen und den Hund mal wirklich auspowern und mal irgendwie gucken, dass da ein bisschen Dampf raus ist und solche Geschichten. Das finde ich dann schon gut, dem mal so das Einmaleins beizubringen. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass ja ganz viele Hunde sich physiologisch setzen können, klar. Aber es ist immer die Frage, ob die das machen, wenn Oma Wilma um die Ecke das sagt. Also das ist ja ganz oft so, dass die Hunde sagen, ja, wer bist du denn, dass du mir sagst, dass ich mich setzen soll? Also setzen können sie sich ja. Aber mache ich das, weil du mir das sagst? Und da ist einfach das Beziehungsding immer, immer, immer wieder einfach ein elementar wichtiger Baustein. Und den muss man auch immer wieder erklären, dass es... ja, schön. Also der Hund wird definitiv dann von mir aus bei mir an der Leine laufen und eben keinen anderen Hund anpöbeln, weil der mich anders kennengelernt hat als dich. Aber es ist eben nicht zu adaptieren, wenn du dich nicht im Alltag eben ähnlich benimmst.
Ja, und gerade hier, also bei Ängsten ist das Thema Bindung auch erstmal die Voraussetzung, dass, wenn überhaupt, die veränderbar sind. Und die entsteht ja nicht einfach, weil ich jetzt dem Hund einen Sitz beibringe. Also Bindung braucht ja schon was anderes. Deswegen glaube ich auch, also wenn es um sowas geht, ja, das kann ich mir auch noch vorstellen, genau. Ich bringe dem Hund bei Abrufbarkeit, wobei dann die Frage ist, was du gesagt hast, wird er beim eigenen Halter, Halterin das auch zeigen. Aber manchmal ist das ja so, wenn die schon mal eine Idee haben, worum es geht, dass dann die eigenen Halter nicht diese massiven Anfängerfehler beim Aufbau eines Verhaltens machen. Aber selbst da hätte ich große Hemmung zu sagen, ich nehme den Hund aber 14 Tage jetzt mit. Sondern was Conny schon gesagt hat, lieber intensives Training der Menschen in der Situation, die mit dem Hund halt sind. Das, glaube ich, halt ist besser. Also wir werden aber keine, glaube ich, jetzt Lösung finden. So frustrierend das gerade ist für alle Beteiligten. Ich sehe unsere Gesichter, wir alle lieber jetzt so hätten, das ist jetzt die Lösung, dann geht's damit weiter.
Marc.
Das heißt, wir müssen ein Open Shelter noch gründen.
Ja, naja, viele.
Hundestunde Open Shelter.
Ja. Marc, die Ellen hat sich auch ein paar Fragen für dich rausgesucht.
Ein paar Fragen?
Ja.
Da bin ich gespannt.
Unser Hund Marley ist ein Mischling aus Labrador und Riesenschnauzer. Wir verstehen uns gut mit ihm und finden ihn toll. Es müsste einfach nur mal jemand mit ihm Rückruf und Leinenfähigkeit üben.
Okay. Das hatten wir eben, das Thema.
Wir müssen einfach mal Grund erziehen.
Okay. Ja, also irgendjemand müsste dem jetzt mal die Sachen beibringen. So. Wir, das sind mein Mann und ich und unsere beiden Söhne, 18 und 13. Okay.
Sind auch schon im erziehungsfähigen Alter.
Also gerade Imponierverhalten, markieren alles an und so. Okay. Wir rätseln seit längerem, warum Marley erst anfängt zu fressen, wenn sich mindestens drei Familienmitglieder im Erdgeschoss, da steht sein Napf im Flur, aufhalten. Insgesamt frisst er meist nach Bedarf. Wir bieten ihm zweimal täglich eine Trockenmahlzeit an. Manchmal frisst er das sofort auf, manchmal lässt er es stehen. Manchmal verputzt er nur eine halbe Portion am Tag. Das Trockenfutter bekommt er, seit wir uns vom Welpenfutter verabschiedet haben.
Nachher April.
Okay. Entschuldigung. Seit wir uns vom Welpenfutter verabschiedet haben. Langweilig, aber richtig, denke ich, denn er ist von Gewicht und Energie voll okay. Abwechslung liebt er. Eine Dose Nassfutter wird quasi inhaliert. Ja. Was uns seit einiger Zeit auffällt. Oft fängt er erst dann an zu fressen, wenn drei von uns da sind. Zum Beispiel, wenn Herrchen gegen Abend endlich von der Arbeit nach Hause kommt oder wenn morgens endlich mal beide Jungs aus dem Bett gekrochen sind. Manchmal beginnt er auch zu fressen, wenn wir uns zum gemeinsamen Essen an den Tisch gesetzt haben. Das ist zwar kein ernsthaftes Problem, aber wir wüssten natürlich sehr gerne, wie dieses Verhalten zu erklären ist.
Er ist einfach ein höflicher Hund. Der ist nicht einfach, also ohne die anderen Mitglieder, der will ihnen da nichts voressen. So, nächste Frage. Jetzt Spaß beiseite.
Da sind so viele kleine Stolpersteinchen drin, ne, in der Mail.
Also es gibt so ein paar Sachen.
Ja.
Es gibt Hunde, die vielleicht mal Mägli gefressen haben. Warum auch immer, ne? Also das schmeckte nicht, das war neues Futter, ist jetzt egal. Die Leute haben das bemerkt und wurden vielleicht ein bisschen nervös. Und dann wurde um dieses Futtern ein Riesenritual etabliert. Von neues Futter holen, das Futter hinstellen und sagen, miam, 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 und man selber wühlt da drin rum und isst dem Hund etwas vor in der Hoffnung, der sieht, dass also wenn ich es esse, dass es ja lecker ist. Auf jeden Fall ein Riesentara. Und dann kann es sein, dass man aus Versehen den Hund auch daran gewöhnt hat, dass dieses Riesenritual und Dabeisein und Aufmerksamkeit eben zum Fressen gehört. Und ohne dieses Ritual und Aufmerksamkeit und Nähe frisst er einfach nicht mehr. Es kann sein, könnte also sein. Und dann gibt es Hunde, das müsste man jetzt hier gucken, Stichwort Beziehung, die dieses Essen auch als Art Privileg, Status sehen. Also ich esse erst dann, wenn alle anderen mitkriegen, ich esse jetzt. Also, ne? Also ihr esst nicht, ich esse. Bei Hunden so eine Rangordnung über die Futterreihenfolge gibt es nicht in dem Sinne, aber man kann das ja trotzdem als Status oder als Privileg sehen, das Futter. Und Martin hatte damals erzählt von, der hatte mal eine Hundepension auch nebenbei, von diesem Bullmastiff Amboss hieß der, glaube ich. Der
Guter Name.
Wenn die da Kausachen verteilt haben, alle Hunde fraßen ja wie irre. Der hat sich immer in die Mitte gelegt, die Kausachen zwischen seine Pfoten, hat gewartet, bis alle fertig waren, alle Hunde aufgefressen haben. Und erst wenn alle fertig waren, dann hat der genüsslich angefangen, das Ding zu kauen, um eben zu sagen, so jetzt habt ihr mich nichts mehr, jetzt also ich habe noch etwas. Die Hunde trauten sich natürlich nicht, das wegzunehmen und hat darüber sozusagen seinen Status auch gezeigt. Könnte übrigens auch sein. Also in die Richtung würde ich, also entweder das ist einfach beigebracht aus Versehen, dieses Riesentara, und warum, wenn immer drei sind, keine Ahnung, das hat der Hund dann für sich da entschieden, dass die drei anwesend sein müssen, oder halt diese Status- Privilegiengeschichte. Das wären so die beiden Sachen, wo ich glaube, das könnte die Erklärung sein.
Ich hätte auch noch zwei.
Habt ihr noch? Ja.
Also einmal kann es sein, dass der Hund erst dann entspannt, wenn alle wieder da sind. Also dass er sagt, normalerweise sind die alle so flügge und dann bin ich eben gestresst, weil ich die nicht alle zusammenkriege. Und dann kann ich es essen. Und der zweite Punkt ist, der Hund findet einfach Trockenfutter scheiße und Nassfutter frisst er gerne.
Ja, aber dann würde er das, aber die sagen doch auch, erst wenn alle da, also wenn das so wäre, dann müsste er auch das Nassfutter ja nicht fressen, wenn die nicht dann im Raum sind.
Also wenn ich das richtig verstehe, geht es da immer die ganze Zeit um Trockenfutter, trocken, trocken, trocken. Mhm. Und dann steht da in einem Halbsatz Abwechslung, liebt er eine Dose Nassfutter, wird quasi inhaliert.
Okay, und da wäre es jetzt spannend, ob er das auch frisst, wenn sie nicht anwesend sind. Weil dann wäre ja deine Antwort genau die richtige, dass der den beigebracht hat, Trockenfutter gibt's, ist kacke, ihr müsst mehr Nassfutter geben.
Genau.
Ich hatte jetzt so verstanden, dass es unabhängig von der Futterart ist oder Futtersorte.
Aber ich muss echt sagen, meine Ridgeback-Hündin Abby damals, die ist, die musste ja aus dem Tierheim raus mit 7 Jahren, weil die nicht gefressen hat, weil die nur immer gefressen hat, wenn jemand da war. Und deswegen hat die halt auch so viel abgenommen und so weiter. Und das hat die bis zum Schluss so behalten, dass die, wenn sie alleine war, ich meine, Mülleimer konnte sie wunderbar ausräumen in der Zeit. Aber tatsächlich, es war oft so, dass sie dann erst den Kauartikel angerührt hat, wenn man zurückgekommen ist und dann auch erst ganz viel gesoffen hat. Und ich hatte jetzt so nicht das Gefühl, dass die jetzt so ein Controletti war, sondern eben, wie gesagt, einfach nicht ganz entspannt war und einfach ein Stück weit gestresst war. Und das spricht ja auch, also eben zwischen den Zeilen steht ja da so viel, so auch im Sinne von, der Hund hat halt auch Nahrung nicht so richtig als Privileg, weil steht ja auch immer viel rum und so. Und dann teilt er sich das natürlich auch irgendwie ein. Also das heißt, er sagt halt, am entspanntesten ist es für mich, wenn alle da sind. Also hebe ich mir das auf, weil zwischendurch nehme ich mir mal einen Snack oder bekomme vielleicht eh was und habe dann eh keinen Hunger. Also wenn sie das verändern wollen, dann würde ich einfach auch das Futter viel rarer machen.
Und spannend ist ja, die Söhne sind 18 und 13. Gut, der 13-Jährige weiß ich jetzt nicht, wie weit er da schon in seiner Pubertät ist, aber der Mali ist ja, also hier unten steht es ja nochmal, der ist 4 und er ist nicht kastriert. Also auch da könnte man ja vielleicht sogar denken, es könnte so eine Wettbewerbssituation sein, also dass der wartet, bis die Männer einfach daneben stehen, um dann wieder ein Exempel zu statuieren. Würde er das unterstreichen, Marc, was du sagst, dass er einfach nochmal sagt, okay, guck mal hier, übrigens, ich habe so lange gewartet, mir nimmt das keiner weg. Dann gut, steht das halt im Flur. Da muss man halt auch gucken, wie ist denn eigentlich da so überhaupt der Status des Riesenschnauzers, ja, der ja sowieso einfach rassebedingt sehr territorial ist. Und wie oft soll und darf der sowieso im Flur rumliegen. Und wenn man Hunde hat, die nicht gerne fressen, also A, würde ich auch gucken, dass man mal einfach hochwertigeres Futter füttert, in Form von, mag der Hund das auch wirklich? Und dann gucken, wie das ist, wenn das in eine Beschäftigungsform eingebaut wird. Denn wenn man manchmal einen Keks gibt, dann fressen die Hunde das nicht, wirft man den Keks, wird er gefressen, weil es einfach die natürliche Jagdkette ist. Hetzen, packen, schütteln, töten, fressen. Und dann ist es eben auch nochmal einfacher.
Ja, auch nochmal wichtig, die Aspekte, die du jetzt erwähnt hast. Also Futter ist wirklich falsch, ist das falsche Futter. Ach so, aber das passt auch nicht. Zähne oder sowas, ne, dass irgendwas im Mund ist, aber dann würde er ja auch gar nicht richtig fressen, ob die oder da sind oder sexy. Nicht. Das passt schon mal nicht.
Ne, oder zu ne, sexy. Also einfach zu.
Aber der Aspekt Stress ist nochmal gut, dass du den erwähnt hast. Der ist mir auch hinten runtergefallen, dass der vielleicht genau in der Abwesenheit Stress hat. Also kann ich alleine bleiben oder irgendwas ist da. Und Stress und Essen passt ja nicht zusammen. Also das sollte man auch nochmal beachten. Hier müsste man jetzt wirklich genau gucken, Kamera aufstellen. Wenn der alleine ist, hat er ein Problem. Wenn die kommen, wie sieht er aus? Wenn er frisst, wie sieht er aus? Also ohne Bilder, wie der das, also wie der nicht frisst oder wie er frisst, ist das hier echt schwer. Aber die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, irgendwas davon ist es wahrscheinlich.
Es scheint aber auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben zu geben, was Alltagsregeln betrifft. insofern.
Das glaube ich auch.
Glaube ich, dass da nochmal gerne in Folge 1 nachgehört werden darf.
Genau. Also genau, was Ellen schon sagte, so Napf im Flur, ich weiß jetzt nicht. Da wäre ich jetzt beim Riesenschnauzer-Mischling auch nicht Fan von gerade. Das würde ich schon als erstes vielleicht gucken, dass ich das verändere. Also, die habe ich jetzt, die reinen Riesenschnauzer, jetzt nicht als unwachsam so kennengelernt.
Aber wenn du das Fass jetzt aufmachst, dann musst du auch erklären, warum, Marc.
Der Riesenschnauzer, ach so, weil er als eine Funktion war ja ursprünglich mal der Hund der Bierkutscher, also einer der deutschen Rassen, und der mit an der Kutsche lief und dann beim Auf- und Abladen der Bierfässer aufgepasst hat, dass dann nicht andere Gourmets schon mal ein paar Kisten abgeladen haben, die das nicht sollten. Also aufpassen war schon sein Job währenddessen. Und das hat er wohl immer noch in sich. Wurde auch sehr gerne als damals in der Schutzhundeszene, heute glaube ich, ist er nicht mehr so da eingesetzt, aber in der Schutzhundeszene dadurch auch bei der Polizei und im Militär viel eingesetzt als Wachschutzhund und so. Und das hängt dem immer noch nach, weil auch heute, glaube ich, noch selektiert wird. Also die Zuchttauglichkeit immer noch eine Gebrauchshundesport heißt das ja heute.
Ja, aber was hat das jetzt mit dem Napf im Flur zu tun?
Ja, weil es blöd ist, wenn er zum Beispiel jetzt schon Probleme mit Menschen hat und man kommt da zu Besuch, das findet er vielleicht eh jetzt schon nicht so gut. Und man macht einen Schritt und dann steht man direkt auch noch an seinem Futternapf. Könnte sein, dass das dann für den nicht besser wird. Also wenn sich Menschen auch noch dem Napf nähern.
Ja, also, stell vor, die kommen auch noch mit der Kutsche zu Besuch.
Ja, nee.
Fahren davor.
Ja, also deswegen. Also wäre ich jetzt vorsichtig, sagen wir mal so. Oder es könnte aber auch sein, was Ellen ja gesagt hat. Ne? Also der kann ja gar nicht in Ruhe fressen, wenn der Napf im Flur steht, weil da ständig irgendwie Leute hört der oder sowas. Das ist der schlechteste Ort. Also ich weiß ja nicht, wo ihr momentan eure Nahrung aufnehmt, da im Hotel oder wo ihr seid. Ob ihr das auf dem Flur macht oder so, ich weiß jetzt nicht. Also die meisten Leute essen ja auch.
Mit dem Durchgang.
Ja. Habe ich auch selten bei Hausbesuchen gesehen, dass da, wenn es Kaffee und Kuchen gab, dass wir dann erst in den Flur gegangen sind und dort das dann verköstigt haben. Also beim Hund weiß ich auch nicht, ob das sinnvoll ist.
Hm. Ja. Danke, Marc. Hast die Frage gut beantwortet. Ja, ne?
Voll. Sollen wir die Praxis zumachen?
Eine Frage müssen wir noch machen, weil da geht es um Welpen. Und ich glaube, da ist der muss auf jeden Fall, die müssen wir noch beantworten. Und den Rest genau werden wir das nächste Mal machen. Aber hier, weil es ein Welpe ist und da die Zeit vielleicht gerade läuft, würde ich gerne, weil das eine relativ aktuelle Frage ist, die euch noch stellen. Und zwar.
In 4 Wochen ist er erwachsen, ne?
Und wenn man jetzt nicht aufpasst, kann man nichts mehr verändern.
Ja. So, und zwar von Irina. Hallo aus der Schweiz. Ich höre euren Podcast sehr gern und regelmäßig. Jetzt hätte ich selber mal eine etwas spezielle Frage. Und zwar zieht bei uns in 3 Wochen ein Welpe ein, eine Mini-American Shepherd-Rüde. Meine eine Hündin ist leider gerade scheinträchtig und jetzt frage ich mich, muss ich noch etwas Besonderes beachten, wenn der Welpe einzieht in Bezug auf die scheinträchtige Hündin? Besagte Hündin ist eine kleine Retro-Mops-Dame, sehr selbstbewusst und freundlich. Hütehunde kennt sie gut vom Agility, von daher mache ich mir da wenig Gedanken. Mops-typische Probleme hat sie zum Glück nicht, was ich auf das Fremdblut und eine gute Züchterin natürlich auch auf etwas Glück zurückführe. Aber das ist eine andere Diskussion. Genau, die machen wir jetzt hier nicht auf. Vielleicht könnt ihr im Podcast das Thema scheinträchtig mal etwas besprechen. Was passiert, wenn der Welpe bei ihr trinken will? Ist das gefährlich? Muss ich das unterbinden? Muss ich unterbinden, wenn sie ihn bemuttert? Der Welpe wird 8,5 Wochen beim Einzug sein. Vielen Dank schon mal und liebe Grüße aus der Schweiz, Irina. Da bin ich jetzt auf eure Meinung gespannt, weil diesen Fall hatte ich noch nicht, dass eine Hündin scheinträchtig in der Scheinmutterschaft ist und dann holt man sich einen Welpen in der Phase.
Für den Welpen gilt einfach unser Motto, unser neues, einfach nicht sterben, ne?
Ja, das musst du jetzt erläutern, warum da eine Gefahr sein könnte.
Naja, also ich sage jetzt mal, rein biologisch betrachtet, ist das jetzt eine Hündin, die in der Scheinträchtigkeit oder Mutterschaft ist. Ich weiß nicht, das wird ja gerne mal verwechselt. Aber in jedem Fall eine Hündin, die denkt, sie bekommt Welpen oder sie hat Welpen bereits. Und dann zieht nämlich auch, wie erwähnt, fremdes Blut ein. Und rein biologisch betrachtet kann das unter Umständen sehr gefährlich sein, weil diese Hündin sagt, ich möchte einfach, dass die Ressourcen für meine Welpen ausreichen und deswegen den anderen Welpen tatsächlich ernsthaft beschädigt. Ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen und wäre ich sehr, sehr vorsichtig damit. Muss nicht so sein, also kann auch ganz anders kommen. Aber ist wirklich ein sehr heikles Thema. Finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen fragwürdig von der Züchterin oder dem Züchter des neuen Hundes, dass man halt in so einer Phase auch gerade einen Hund abgibt.
Also das Gute ist aber, dass die Retro-Mops-Hündin ja so groß ist wie der Welpe.
Die Retro-Mops-Hündin, ja, die ist halt zumindest nicht viel größer. Ja.
Ja.
Und hat wahrscheinlich auch nicht so
so viel Luft, um das alles
ja, oder vielleicht auch ein paar Zahnreihen, die so ein bisschen verwackelt sind, dass es auch nicht so gut passt. Nein, es ist sicher ein total gesunder Mops.
Ist ja ein Retro-Mops.
Ja.
Das werden wir demnächst besprechen, glaube ich, das Thema nochmal zuckt, habe ich gehört. Da haben wir jemanden dabei, der dann wirklich uns was nochmal erzählen kann. So, jetzt Spaß
bei der. Also, die nämlich alle auf dem Tisch liegen.
Leider.
Am Ende. Ja.
Also, ein Punkt, den du angesprochen hast, da muss man wirklich aufpassen. Die Frage ist zum Beispiel, wie diese Mopshündin, die war ja anscheinend schon mehrfach scheinträchtig scheinschwanger, ist ja nicht die erste anscheinend. Verändert sie ihr Verhalten gegenüber Hunden in der Phase? Also kommt es hier zu Unverträglichkeiten? Dann wäre ich natürlich mit dem Welpen doppelt und achtfach vorsichtig, weil was du beschrieben hast, dieser Infantizid wäre dann vielleicht zu erwarten. Das wäre natürlich unverantwortlich. Jetzt gibt es aber das Gegenteil ja auch, diese Ammenfunktion, dass man ja, dass die Hündin ja eventuell dann diesen fremden Welpen als eigenen adoptiert. Wäre das denn in Ordnung?
Ja, das wäre in Ordnung. Man muss nur gucken, was das mit dem Gesäuge macht. Ne? Also wenn es dann jetzt so sein sollte, dass bei der Hündin sich alles Mögliche entzündet und dass die dann einfach gestresst ist, dann muss man eben gucken, dass man die dann nochmal mehr auseinanderhält. Aber grundsätzlich sollte die Besitzerin der Retromops-Hündin ja einschätzen können, wie sie sich in der Läufigkeit verhält mit Spielzeug, mit anderen Hunden und so weiter, ob diese Ammenfunktion dann eher stattfinden würde, dass sie dann halt eben Alternatives für sich als Welpe, also als Kind bereitlegt oder wie auch immer, dann ist die Chance eher groß, dass das funktioniert und dass sie dann den Welpen bei sich aufnimmt und dann eben mütterliches Verhalten zeigt.
Weil ich, die schreibt ja, der ist 8,5 Wochen, wenn er einzieht.
Mhm. Sehr, sehr
es
jung.
Ist doch so, dass die eigentlich dann schon abgestillt werden von den Hündinnen.
Ja,
oder?
Also ich kenne mich auch nicht aus mit Welpen, aber ich habe noch nie einen 8,5 Wochen alten Hund trinken sehen. Schon gar nicht, wenn der vorher abgestillt war.
Nee, deswegen, also wäre das Thema, also die Hündin würde wahrscheinlich ihn gar nicht mehr ranlassen.
Ja, aber eben.
Was würde passieren, wenn sie doch ihn weiter säugen würde? Das,
ach so, nein, aber ich meine jetzt gar nicht, dass die gesäugt wird, sondern also dass sie säugt, sondern dass er sowieso einfach, wenn ein Welpe da ist, ob bei ihr da noch irgendwas einschießt.
Ach so, ob die überhaupt Milch produziert, meinst du?
Würde das ja noch passieren?
Ja, ja, es passiert ja sowieso, auch wenn kein Welpe da ist oft. Ne?
Ja, ja.
Genau, weil sie ja echt, die Scheinträchtigkeit führt zu einer Scheinmutterschaft, wenn sie nicht gedeckt wird. Und es kommt dann bei vielen Hündinnen genau zu, auch zu einer Gesäuge, also das Gesäuge schüttelt an, weil auch Milch produziert wird und manchmal verlieren die auch Milch.
Und deswegen, also ich glaube, das ist zu einfach gedacht. Ich glaube, dass dass sie sowieso kein Interesse hat, dass so ein alter Hund an ihr da rumnuckelt.
Ja, nur die Frage ist, ob sich da trotzdem was entzünden könnte, wenn, ja, je nachdem, was sich da tut. Das ist
ja
so
sowieso.
Einzig Gesundheitliche, was ich jetzt so im Kopf hatte. Und ansonsten gilt einfach an der Stelle, wie bei allen Vergesellschaftungen, dass man halt guckt, dass Regeln aufgestellt werden, dass da zu Anfang nichts passiert. Und wenn die vom Gewicht her ebenbürtig sind, dass man dann halt sagt, natürlich müssen die bestimmte Dinge auch regeln. Ich weiß es nicht, zieht eine Hündin ein oder ist das ein Rüde? Ne, der
was hat ein Rüde, ne? Hat sie geschrieben?
Ja.
Ja, aber ihr hat jetzt auch so dieses, also ich würde gucken, dass die Hündin außerhalb des Zyklus ist, also dass die Scheinträchtigkeit, Scheinmutterschaft vorbei ist und dann zieht der neue Hund ein. Also würde den Stress für alle Beteiligten sehe ich hier nicht den Sinn drin. Ich weiß es nicht und definitiv. Ich weiß auch nicht, also ob eine Züchterin oder ein Züchter, wenn der weiß, da ist eine scheinträchtige Hündin, ein Welpenlein vermittelt. Also
8,5 Wochen ist sowieso viel zu früh und deswegen würde es ja...
Findest du?
Ja, finde ich viel zu früh.
Warum?
Ja, weil es einfach sehr ratsam ist, den Welpen noch länger bei der Mutter zu lassen. Ich finde 8,5 Wochen viel zu früh.
Früher habe ich auch gesagt, so früh wie möglich. Heute tendiere ich auch dazu zu sagen, eher später die Welpen zu übergeben.
Ja, absolut.
Wenn das jetzt gute Züchter sind, gute Hündin, also die Aufzucht,
ja.
So
ja,
lange wie möglich da lassen.
Schön, bei einer guten Mutter, ja.
Da können wir nochmal in Ruhe drüber reden demnächst.
Und wenn die Züchterin da eben also klar im Kopf ist, dann wartet sie die 2-3 Wochen noch. Bis sich alles eingepackt.
Ja, also ich finde auch, egal wie man es, also wie da die Meinung dazu ist, in dem Fall lohnt es sich auf jeden Fall noch zu warten. Und auch trotzdem, auch sonst muss man sagen, das ist ja trotzdem eine hormonell schwierige Zeit für die Hündin. Und ich würde halt da total drauf achten, dass man jetzt nicht sagt, ach so, ist ja eh nur ein Baby und hat Welpenschutz und so, sondern sehr, sehr viel reguliert, weil wie gesagt, die Hündin ist eh nicht ganz so auf 100% und der Welpe wird halt frech sein. Und ich würde halt einfach ungern da die Hündin auch überfordert wissen, sondern einfach sehr, sehr viel da auch mit eingreifen, damit das einfach ja für die Hündin nicht zu viel ist und dass die aber auch eben weiß, ich muss mich da um gar nichts kümmern und vielleicht auch viel Frust entwickeln, sondern mein Fräuchen macht das eh.
Also da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Abwarten, bis das vorbei ist bei der Hündin und dann kann der Welpe oder neue Hund immer noch einziehen. Das ist, glaube ich, die für alle entspannteste Lösung. Selbst wenn die Hündin total nett ist und so, weiß ich nicht. Also.
Ja, und vielleicht beim nächsten Hund dann nochmal über einen Tierschutzhund nachdenken. wäre auch eine Option, gibt es auch ganz tolle Welpen im Tierschutz.
Ja, da gab es auch wieder eine Mail. Da können wir nächstes Mal kurz drüber reden.
Das wollten wir doch bei der schwarzen Stunde machen. Das wollten wir doch
auch. Ich wollte gerade sagen, das machen wir nochmal bei der schwarzen Stunde.
Achso, ich dachte, das war gerade eine aus der schwarzen
Folge. Zum Glück ist die Zeit vorbei, weil das wäre jetzt eine schwarze Folge geworden. Ich merke das schon. Du hast auch ein bisschen Öl ins Feuer, ein bisschen geschüttet eben.
Ja, das passiert mir manchmal.
Es ist auch dann, ja, es ist auch schwer. Es ist ein heikles Thema. Gut, aber wir machen die Praxis zu. Heute mit Assistenzärztin Dr. Ellen.
Jetzt mein Nachname nämlich nicht.
Der wird ja nicht genannt. Ja. Dr. Haus. Obwohl, nee, warte mal. Doch, der heißt ja mit Nachnamen Haus, nicht mit Vornamen. Na gut. Egal. Ich fand es total gut, Ellen. Du musst öfter da sein, merke ich wieder. Das ist immer sehr gut. Fachlich auch wie menschlich. Herrlich. Erzählt Conny vielleicht mehr Witze? Ja, du hast einen positiven Einfluss auf sie. Sie fängt dann an, Witze zu erzählen. Sehr gut.
Ja, das war auch sehr gelacht. Das war richtig gut, der Witz.
Genau.
Er war nicht schlecht.
Fahren wir jetzt hin?
Er war nicht schlecht.
Na, wo fahren wir jetzt hin?
Ja, Marc, wir müssen jetzt aufhören. Wir fahren jetzt nach Monaco.
Oh, wart ihr da schon mal? Oh. Wart ihr da schon mal?
Nein, ich nicht. Ich natürlich nicht, aber Conny.
Warst du da schon mal?
Mir jetzt Conny,
ja, Monaco? Oft.
Schon oft.
Aber, okay. Ja, schon oft, aber es ist wirklich nichts Besonderes. Also falls jetzt
ich glaube auch. Das wird so ähnlich wie Sylt. Ne? So richtig hochgekocht und dann fährst du dahin und denkst, ja gut.
Ja,
Teuer wird es schon. Dann wünsche ich euch viel Spaß in Monaco.
Danke.
Dankeschön.
Und dann hören und sehen wir uns, Conny, nächste Woche. Jetzt ist aber der Gast da.
Das kann ich jetzt nicht nachsehen, aber es wird bestimmt jetzt mal soweit sein, ja.
Ich kündige immer wieder an, da kommt ein Gast und jetzt glaube ich, ist es soweit.
Ja.
Weil ich muss ja noch das Buch lesen, ich habe Hausaufgaben bekommen als Vorbereitung.
Das ist richtig.
Genau, das bestelle ich mir gleich und dann werde ich das schön lesen.
Ja, dann aber hopp, hopp.
Online.
Hopp, hopp.
Wie geht's? Ach, das kriege ich doch locker hin.
Okay.
Ach, das lese ich doch in 2 Tagen weg bei dem Thema. Gut.
Marc, auf Wiedersehen. Dann,
erholt euch noch gut. Wir sehen uns demnächst auch, Ellen.
Ja.
Ist ja gar nicht mehr so lange.
Richtig.
Live.
Ja, im Juni.
Ja.
Gut, dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt probieren und mit dem Code Hundestunde 15% auf alle Insektprodukte auf dogslove.com sparen. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Kundin einlösbar.